Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich. Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermitteln 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher.
Und mein heutiger Gast ist
Jörg Philipp. Und er ist geschäftsführender Gesellschafter von Beat the Street, und das Unternehmen befördert Musikgruppen und deren Begleitpersonal in dafür speziell ausgebauten, umgebauten Tourneebussen. Und wenn man mal so auf die Referenzliste von Beat the Street schaut, da sieht man Namen wie AC/DC, Rolling Stones, Queen, Robbie Williams, Rammstein und noch viele weitere. Und ja, ich bin jetzt gespannt, wie es eigentlich dazu kam, was alles in der Zwischenzeit passiert ist. Ich glaube, Gründungsjahr ist 2000, wenn ich mich nicht täusche, aber ist nicht?
Nein, 2000 ist die GmbH entstanden. Gründungsjahr ist 1992, aber das war Einzelfirma damals, meine Einzelfirma, das wir dann eben 2000 in der GmbH umgewandelt haben. Ja, entstanden ist es aus... Wie im Gymnasium war ich immer schon sehr konzertfanatisch und habe dann bei den wenigen Konzerten, die in Innsbruck stattgefunden haben, immer als Stagehand, also als Aufbauhelfer mitgearbeitet. Das hat mich immer sehr, sehr fasziniert. Ich habe dann schon vor der Matura angefangen, selber so kleine Konzerte veranstalten, die ich dann nach der Matura während dem Studium weiter betrieben habe. Dann habe ich das Studium abgebrochen, Konzerte habe ich weiter veranstaltet. Leider Gottes habe ich vom Geschäftlichen keine Ahnung gehabt und habe auch nur Sachen veranstaltet, die mir gut gefallen haben und wo ich geglaubt habe, dass das dann jedem gefallen muss. Dem war aber nicht so, und dann hat es mich gleich aufgestellt im Alter von 21. Dann habe ich interimsmäßig eigentlich nur als Tourmanager gearbeitet. Das heißt, das ist wie ein Bauleiter im Prinzip für eine Tournee. Man muss für die Band alle beteiligten Firmen zusammenstellen, also wie Ton, Licht, Videos, LKWs, Busse. Man muss die Crews anmieten. Und da habe ich gearbeitet für Mother's Finest, für Cool and the Gang, für George Clinton, für Frankie Beverly's Maze, für die Commodores. Und für Cool and the Gang haben wir dann nochmal für eine 10-Tages-Italien-Tour keine Busse mehr in Deutschland bekommen. Und die Busse damals waren ja keine richtigen Tourneebusse, wie sie jetzt ist. Also, dass die wirklich ausgestattet sind wie Yachten, sondern das waren halt Reisebusse, wo der Unternehmer ein paar Sitzreihen rausgeschraubt hat und Metallgesteller, wo man dann eine Matratze reingelegt hat. Das waren die Tourneebusse damals, gell? Jedenfalls haben wir dann in Deutschland keine mehr bekommen und haben zwei aus England holen müssen, und da war die Anfahrt und die Rückfahrt fast gleich teuer wie die Tournee selber. Dann habe ich mir gedacht, ja, das muss man machen. Geld habe ich keins gehabt. In fact, ich habe weniger als kein Geld gehabt. Dann hat mir die Idee aber nicht loslassen, und dann hat die Post ihre ausgemusterten Busse eigentlich immer versteigert, und es seien normalerweise so zwischen 10.000 und 20.000 Schilling hergegangen, aber in diesen Jahren nicht, weil da war der Boom in Afrika. Und die haben dann pauschal da richtig 80.000, 100.000 Schilling gekostet pro Stück und sind alle nach Nordafrika verschifft worden. Und dann habe ich über einen Kollegen gefragt, dass ein alter, ausmusterter Bus in Kärnten steht, hinter einem Reitstall, der als Reiterstüberl in Betrieb ist. Und den wollen sie loshaben, und dann habe ich mir den gekauft. Und um 10.000 Schilling, den ich damals geboten habe, und in Wahrheit hätte man da Besitzer wahrscheinlich noch 10.000 Schilling in die Hand drückt, nur dass ich ihn mitgenommen habe. Ja. Und Ahnung von einem Fahrzeug habe ich auch keine gehabt, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich das eh nicht getan wahrscheinlich. Ich habe den dann da oben zum TÜV gestellt und habe mir gedacht, die Leute vom TÜV werden mir dann sagen, was ich alles tun muss, damit ich da Zulassung kriege. Und die haben nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil der hat überall Löcher gehabt. Das war ja ausrangierter, zusammengerosteter, stinkender, 22 Jahre alter Postbus. Aber selbst die Auskunft vom TÜV, die wollte ich einfach nicht hören, und bin dann von Sprenglerei zu Sprenglerei gefahren. Die haben alle gesagt, den kannst du nicht mehr herrichten, das rentiert sich nie, das kriegst du nie hin. Bis ich dann jemanden gefunden habe in Hall, das Autohaus Hollhaus, der hat der hat mir folgenden Vorschlag gemacht. Er kann mir nicht sagen, was das kostet. Er kann mir nur den einen Vorschlag machen, ich bringe das Auto und ich bringe Geld und dann arbeiten sie so lange, bis das Geld weg ist und dann muss ich wieder Geld bringen und so weiter und so weiter. Gut, das war eh meine einzige Möglichkeit, das haben wir dann auch getan. Ein halbes Jahr später war das Auto dann so weit, dass man eine Zulassung bekommen hat, beziehungsweise das Pickerle. Dann haben wir dann noch ausbauen müssen, das haben wir halt mit Stichsagen gemacht im Freien. Ja, so ist es entstanden. Und dann sind wir gefahren.
Aber warum war dann nochmal die Ambition, dass du wieder in das Unternehmerische einsteigst? Weil mit 21 Jahren kam der erste Rückschlag. Und ja. Da kann man ja zum Beispiel sagen, aus unternehmerischer Sicht, boah, ich bin einfach dafür nicht gemacht. Dann gibt es so Widerstände, also man hat halt wenig Geld, kauft einen Bus, jeder sagt, okay, mit dem kann ich nichts anfangen. Oder man kann den Bus gar nicht mehr reparieren oder es ist zu aufwendig oder so. Und dann gibt es einen, der macht es und dann braucht man natürlich noch mehr Geld. Und dann dauert es nur ein halbes Jahr.
Boah, ich wollte ja nicht, meine Ambition war ja nicht, reich und berühmt zu werden. Ja, ich wollte es einfach machen. Ich wollte es einfach machen. Und die haben auch nie Sorgen um Geld gemacht. Gut, damals habe ich auch keine Verantwortung gehabt, niemanden gegenüber, außer mir. Keine Familie gehabt, keine Kinder. Das Risiko, ja, dessen ist man sich da als junger Mensch auch nicht so bewusst, sage ich jetzt einmal. Oder ich war es, mir war es nicht so bewusst. Aber ich habe dann in den ersten zwei Jahren, wie wir das dann gemacht haben, wo wir gleich dann wieder nach der Skibus-Saison einen Skibus erworben haben, mir ist dann relativ schnell klar geworden, dass ich nicht, ich kann zwar Sachen, von denen ich überzeugt bin, die kann ich auch gut verkaufen, ja, an Leute, die gleich denken wie ich. Deswegen habe ich mir auch nie schwer getan, Tourneen an Land zu ziehen und unsere Busse zum Einsatz zu bringen, aber ich bin jetzt nicht der sich mit Papierkram herumschlägt oder der auch der genaueste ist auf der Welt. Und ich habe auch erkennen müssen, dass also die Bürokratie und auch die finanzielle Planung absolut nicht meines ist. Ja, und ich habe dann Gott sei Dank drei Jahre, nachdem wir angefangen haben, die Frau Fabels kennengelernt, die heute noch die Finanzen unter sich hat im Betrieb. Und wir sind gemeinsam gewachsen sozusagen.
Was waren dann so die ersten Musikgruppen, was du damals mit diesem alten, ausrangierten Bus dann
schon... Der erste Kunde war der Django Edwards, den haben wir auch da gehabt für unser 20-Jahres-Jubiläum und eine Housewarming-Party, wie wir da in Fritzens eingezogen sind, in unserem Bau. Und dann ist es gleich mal losgegangen mit Mother's Finest, dann ist der New York Hardcore ist dann relativ populär gewesen und da haben sich dann drei, vier Bands zusammengetan und sind im Sommer halt durch Kreuz und Quer durch Europa gezogen. Da haben wir dann sehr, sehr viele Kunden gehabt aus dieser New York Hardcore-Szene, Sicko Vidal, Agnostic Front, Seven Seconds, Only Living Witness, solche. Wir haben oft mehr Leute am Bus gehabt, als dann bei den Konzerten waren, aber das war wurscht. Ja. Wir haben Spaß gehabt. Wir haben auch lernen müssen, einen Bus zu richten irgendwie, weil wir halt oft auch liegen geblieben sind. Klar, wenn du ein Auto hast, das über 20 Jahre alt ist. Aber das haben wir damals alles gelernt. Das hat alles gut funktioniert. Und dann haben wir so mehr so Metal-Geschichten bekommen, so norwegische Death-Metal-Acts sind dann aufgekommen oder auch im Ruhrpott in Deutschland ist eine sehr lebendige Metal-Szene gewesen, die hat uns dann auch sehr viel eingesetzt. Also das war eine sehr aufregende Zeit.
Klar. Und wie sind die damals auf euch gekommen? Also bist du da wirklich auf Kaltakquise gegangen und hast gesagt, hey, wir bieten das jetzt an?
Natürlich, oder? Ja. Damals war ja die große Innovation das Faxgerät. Und dann haben wir halt handgeschriebene Faxe verschickt an alle möglichen Agenturen, Managements oder Bands auch direkt. Da haben wir halt, ja, Tag und Nacht. Und wir haben die Street Credibility gehabt. Ich meine, das glaube ich auch, dass wir das heute noch haben. Aber wir waren halt anders. Wir sind ja nicht von der Busseite gekommen. Ja. Wir sind nicht irgendwelche Touristen gefahren und haben dann die Sitze rausgeschraubt und haben Betten reingeschweißt und sind dann Bands gefahren. Wir sind einer von ihnen, ja, und fahren halt einen Bus. Und das hat uns schon sehr geholfen. Ja.
Wie ist der Name Beat the Street zustande gekommen?
Ich habe damals was gesucht, was mit Rhythmus, mit Musik, mit Takt, was zu tun gehabt hat und halt auch Beat the Street, besiege die Straße, den Staub der Straße, so irgendwie habe ich mir das damals eingebildet. Und wir haben ja das Logo. Das Logo, das erste, war schon auf dem ersten Bus drauf und das Logo hat sich seither nie geändert. Ja, also das ist immer gleich geblieben.
Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also wie lange habt ihr eigentlich so gebrauchte Busse aufgekauft und wann habt ihr den ersten selber gekauft?
Nein, wir haben dann immer nach der Skibus-Saison von den Skibusunternehmen im Zillertal oder in Seefeld halt die alten Skibusse gekauft. Das war so unsere Price Range, die wir damals gehabt haben, und die haben wir ausgebaut. Dann haben wir 6 Busse schon gehabt, 6 ausgebaute Skibusse. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber wir sind dann irgendwie nicht weitergekommen, also an bessere Tourneen, weil man das Image, was wir gehabt haben, war halt Death Metal, Hardcore, etc. Ja, also da sind wir dann irgendwie dann nicht mehr weitergekommen. Aber wir haben alles Geld, was wir eingenommen haben, haben wir wieder investiert. Ja, also selber haben wir nichts gebracht. Wir haben nur für das gelebt. Tun wir jetzt eigentlich auch noch, aber natürlich ist der finanzielle Erfolg, hat sich dann schon eingestellt auch. Aber die ersten Jahre waren auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Ja, im fünften Jahr hat mein damaliger Steuerberater gesagt, ich muss mir jetzt was einfallen lassen, weil sonst sperren sie mich ein.
Und bist du aus dem rausgekommen?
Indem ich den Steuerberater gewechselt habe. Nein, also...
So geht man also Probleme an.
Okay. Ja, so geht man Probleme, genau. Also ich habe das hier nicht so gesehen wie mein Steuerberater. Natürlich habe ich gesehen, dass ich weniger als kein Geld habe und dass irgendwie nichts weitergeht. Aber durch das, dass die Frau Fabis ja dann, die eigentlich, die ich nur gekriegt habe, weil sie eigentlich einen Halbtagsjob gesucht hat, weil sie nebenbei studieren wollte dann, obwohl sie schon fest in der Berufswelt war. Aber das hat sie dann auch nach einem halben Jahr lassen studieren, weil sie gesehen hat, das ist einfach sehr, sehr viel Arbeit. Und der hat dann die Finanzen übernommen sozusagen. Ich habe immer gesagt, was ich machen möchte. Und sie hat alles andere dann mir aufbereitet, was das dann nach sich ziehen würde, was das bedeutet. Somit war da das Controlling schon sehr, sehr, sehr gut. Aber es war immer klar, man muss nach vorne. Ja, man muss investieren, man muss nach vorne, man muss sich immer weiterentwickeln. Wir haben dann den ersten gebrauchten Reisebus gekauft mit einem Motorschaden und einem eingedrückten Dach von den, von den Tiroler Spatzen. Ja, das war aber schon ein Reisebus. Da haben wir alles rausgerissen, was die drin eingebaut gehabt haben. Wir haben dann einen neuen Motor reingekauft und haben den dann ausgebaut. Dann sind wir schon ein bisschen bessere Bands gefahren. Also hin und wieder haben wir dann schon, so Bands gekriegt wie Toto oder Hubert van Gelsen haben wir nachher da einmal gekriegt, die Tournee, nur die Crew halt damals. Es hat aber gedauert bis 2000, bis wir uns wirklich den ersten richtigen niegelnagelneuen Bus haben leisten können.
Weil direkt rein in die neue GmbH.
Genau, rein in die neue GmbH. vorher haben wir halt Reisebusse gekauft, gebrauchte, die schon noch gut benannt waren, wo man war. Das ganze Interieur haben wir ja rausreißen müssen, alle Sitze, die Deckenverkleidungen, alles ist ja komplett ausgebandelt worden. Und dann haben wir sie neu ausgebaut. Aber es war halt immer noch günstiger, als wie ein Nigelnagel einen Bus zu kaufen. Ja. Es hat auch eine Zeit gedauert, bis wir mit den Firmen, mit den Herstellerfirmen so weit waren, dass die uns wirklich einen leeren Bus bauen. Ja, das war nicht so einfach. Weil der Bus ja aber einem gewissen Ausbaustadium dann vom industriell gefertigten Band genommen werden muss und das ja unter Umständen teurer sein kann, als wenn man einfach fertig baut und dann wieder alles rausreißt. Ja. Also das hat schon eine Zeit gedauert, bis wir das dann auf Schiene gehabt haben und dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert und zwar seit 2000 haben wir immer nur neue Auto gekauft und jetzt mittlerweile haben wir ja seit 10 Jahren haben wir eine Firma in England und vor 2 Jahren haben wir in Amerika noch angefangen. Also wir bauen jetzt da zwischen 6 und 8 Busse neu, jedes Jahr in Fritzens. In England zwischen 6 und 8 Busse neu und in Amerika 10 Busse neu, jedes Jahr.
Wie groß ist jetzt die Flotte
aktuell? Ja, ca. 130 Fahrzeuge. Mhm. Plus, minus 5, 6 immer. Das ist dann ganz verschieden, wenn man wieder mal welche verkauft. Aber es kommen oben wieder neue rein und unten gehen die alten dann wieder raus. Ja.
Mhm. Gab es einmal so einen Moment, wo du gedacht hast, jetzt lasse ich das komplett? Oder, oder war da immer so viel Leidenschaft dabei, dass du gesagt hast, okay, notfalls wechsle ich den Steuerberater und dann geht es wieder weiter?
Naja, Was mich wahnsinnig macht, ist die Bürokratie. Das ist katastrophal. Auflagen, Bestimmungen, es wird einem nicht leichter gemacht. Ja. Und es ist schon, also durch das, dass ich immer viel investiert habe, und ich meine, das mache ich nach wie vor, ich will halt immer das Neueste und das Beste und das Tollste haben, den Anspruch habe ich schon. Es wird einem aber nicht leicht gemacht. Also du könntest ja beispielsweise jetzt nie mehr so anfangen, wie wir damals Anfang der 90er angefangen haben. Da würden sie die einsperren. Ja, mit der weißen Jacke würden sie die von der Autobahn runterziehen und ins dunkle Verlies werfen. Ja, das ging einfach gar nicht mehr. Selbst wenn du ein wilder Hund bist und das einfach nur probieren wolltest, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Die Digitalisierung war doch damals nicht existent. Nicht? Du bist einmal im Jahr vielleicht von der Polizei irgendwo kontrolliert worden. Ja? Das waren damals einfach massive Vorteile alles. Ja? Das ging halt einfach gar nicht mehr. Ja? Du kannst ja heute keinen Kilometer fahren, ohne dass nicht sofort das Finanzamt, die Mautgesellschaft, die Krankenkasse sofort Bescheid weiß, wo du bist. Nicht? Das hat es ja damals alles nicht gegeben. Hätte es das damals schon alles gegeben, hätten wir es auch gar nicht geschafft. Zumindest nicht die ersten Jahre.
Aber gab es da einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt lass es? Oder
naja, lassen.
Oder wie baut man die Resilienz auf? Also wie baut man die Widerstandsfähigkeit auf? Ist das nur die Leidenschaft, weil du gesagt hast, ich will irgendetwas
bauen? Also die Leidenschaft ist mal das absolut Wichtigste. Natürlich schwankt es. Ja. Es gibt, glaube ich, niemanden, der jeden Tag zur Arbeit kommt und denkt sich, wow, geil. Ja, also das gibt es, glaube ich, nicht. Ja.
Mit gewissen Substanzen vielleicht.
Ja, genau. Ja, und das wäre dann der Schritt hinunter anyway. Aber nein, ich habe einfach früher erkannt, dass das, was mich aufregt, das ich nicht machen will, folglich bin ich in dem auch fürchterlich schlecht. Wenn das aber notwendiges Übel ist, das man machen muss, dann muss man sich wen suchen, der das gern macht. Und das habe ich Gott sei Dank früh genug erkannt. Also wir sind momentan so gut aufgestellt im Büro, dass das den ganzen unnützen Müll, den man halt aber machen muss, dass ich mich mit dem nur am Rande beschäftigen muss. Ja, dass das dann wer anderer abwickelt und so macht. Aber naja, es gibt schon, ich meine, wir sind ja auch relativ schnell gewachsen dann. Wir haben dann auch relativ schnell große Bands gekriegt. Ende der 90er haben wir dann schon die Purple gehabt. Dann ist plötzlich haben wir Britney Spears gekriegt für Europa, wo wir selber nicht genau gewusst haben, wie uns das passiert ist. Dann haben wir Slayer gekriegt, dann sind wir auf einem Festival gewesen, da waren Metallica, dann haben wir Metallica gekriegt. Das ist alles so, dann irgendwie so Hand in Hand gegangen und Nein gesagt habe ich nie. Ja. Wenn jemand sagt, kannst du das und das machen, dann habe ich immer Ja gesagt und dann haben wir gedacht, wie machen wir das jetzt? Aber wir haben es dann gemacht, Gott sei Dank. Aber wir sind auch am Anfang im Team, das waren alles irgendwie Freunde, die dann immer da dazugekommen sind und der hat angefangen arbeiten und der hat angefangen mithelfen und dann haben wir alle den Schein gemacht. Wir waren damals unbesiegbar, haben wir uns zumindest so gefühlt. Ja. Und deswegen hat das auch immer alles ganz gut funktioniert. Aber wenn du dann schneller weiter wachst, dann holt dich das auch irgendwann einmal ein. Und das ist mir sicher passiert, ja, wo ich mir gedacht habe, scheiße, jetzt kann ich einfach nicht mehr. Okay. Aber dann musst du halt wieder hinsetzen. Nach den ersten Selbstmitleidsmomente vergangen sind, musst du halt hinsetzen und sagen, so, wie richten wir das jetzt wieder, dass das wieder auf Schiene kommt. Ja. So ist das gewesen.
Was macht das mit den Menschen, wenn man dann so Bands wie Slayer oder zum Beispiel Britney Spears oder so, was macht das mit dir als Mensch, wenn du dann solche Kunden auf einmal hast? Weil man könnte ja auf einmal voll abgehoben werden. Und ich hab's
warum? Weil ich der Busfahrer von der Britney Spears bin? Ist das der Grund abzuheben?
Ja, aber man hat halt einfach irgendetwas erreicht, so in dem Moment, oder? Also was war eigentlich das Ziel?
Ich meine, man kann sich selber freuen. Das ist schon, dass man das erreicht hat. Ja. Und dass man aus Gnadenwald, wo man ja eigentlich her sein ursprünglich, plötzlich dann die Tourneen von Metallica und Rolling Stones macht. Ja, natürlich ist das toll. Das stimmt schon, aber es ist auch ein langer Kampf. Ja. Und man kann sich selber freuen, aber es verändert ja und deswegen nicht. Man ist der Busfahrer. Ja? Ja. Also jeder, der meint, dass das jetzt so super romantisch ist, der kann es selber gerne mal machen. Ja. Kann es gerne mal ausprobieren, auf Tournee zu fahren. Also die Romantik vergeht dann bald einmal nicht.
Was war so der glücklichste Moment in deiner unternehmerischen Laufbahn und was war so der verrückteste Moment, wo du vielleicht gedacht hast bei Adoné, was ist denn da passiert? Oder gibt es da vielleicht so ein, zwei Geschichten, wo du sagst, okay, die sind schon ziemlich absurd?
Ja, es gibt glücklichste Momente. Es gibt einfach so ein paar Schlüssel, es gibt schon ein paar Schlüsselsituationen, wo man, die man einfach auch nie vergisst. Ja. Wie zum Beispiel, wie der Manager von U2 angerufen hat. Das war kurz vor Weihnachten und ich war noch spät abends im Büro und dann geht's Telefon und dann ruft der Manager von U2 an und sagt, ob wir die nächste U2-Tour haben wollen. Und das habe ich auch, da war ich eigentlich sprachlos. Aber das weiß ich noch wie heute und wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe ja gesagt. Ja, habe zwar jetzt nicht genau gewusst, wie wir das dann jetzt wirklich alles auf Schiene bringen werden, aber ich habe ja ein halbes Jahr Zeit gehabt, bis der Sommer da war, dass ich auch die richtigen Busse und die richtigen Fahrer und alles benannt gehabt habe, dass wir da gut ausschauen auf der Tour. Also das war sicher so ein Schlüsselmoment und dann halt ist ja die Welt relativ klein. Dann machst du eine Tournee gut, der empfiehlt dich dann weiter an die nächste Band und an die nächste Band, an die nächste Band und so hat sich das dann entwickelt. Also man muss eigentlich man muss eigentlich einfach eine gute Arbeit abliefern, dann geht es relativ schnell. Wenn du aber ein paar Mal eine Scheißarbeit ablieferst, dann geht es auch relativ schnell, halt in die andere Richtung.
Das ist klar. Ist es eigentlich möglich, euch irgendwie nur einzuholen? Also wenn jetzt irgendjemand mit genügend Eigenkapital hergeht und sagt, okay, ich will besser sein und größer werden als wie Beat the Street, ist das überhaupt möglich oder habt ihr da so eine Monopolstellung?
Naja, sagt niemals nie. Ja, also das wäre der erste Schritt in die falsche Richtung, wenn man glaubt, man ist so super, es kann kein anderer kommen, der das gleich gut macht oder besser. Nein, das wäre ein Irrtum, wenn man sich dem hingibt. Nein. Man muss auch immer schauen, dass man die Nase vorne hat. Immer. Ja. Also man kann sie nie zurücklehnen und sagen, so, ich bin so toll. Das ist auch nicht mein Naturell überhaupt nicht. Gell. Also ich will immer innovativ bleiben, immer die neuesten Fahrzeuge haben, die neueste Technologie haben. Ich will auch die besten Fahrer haben. Ich will auch die besten Tischler haben. Ich will auch, Gott sei Dank, das Budget haben, dass ich die Leute auch sehr gut entlohnen kann, dass sie Teil der Innovation sein, das ist mein Anspruch. Ja. Natürlich geht es uns mittlerweile allen ganz gut, ich meine, außer die letzten 2 Jahre, aber das wird sich auch wieder ändern. Ja, natürlich kann das sein, aber dann muss man sich halt wieder auf die Hinterfüße stellen, noch mehr auf die Hinterfüße stellen und sagen, ey, wir sind immer noch die Besten.
Ich habe einen Zeitungsbericht gelesen, wo es geheißen hat, dass ihr am Tag 80.000 Euro verloren habt, damals beim Lockdown, wo der begonnen hat.
Das langt nicht.
Ja, also es ist zumindest so im Zeitungsbericht gestanden.
Ja, das ist zu wenig.
Aber wie geht man mit dem um? Also also du hast ja brutal viel Resilienz, also du hast extrem viel Widerstandsfähigkeit. Das merkt man ja, wenn man so deine Geschichte hört. Aber das ist ja wieder etwas, wo man noch mehr Widerstandsfähigkeit braucht, als wie wahrscheinlich am Anfang, wo man so einen gebrauchten Bus gekauft hat, den was niemand reparieren wollte. Wie bist du mit dem umgegangen? Wie macht man das?
Ja, ich meine, die erste Reaktion auf die ersten paar Amis, die Touren abgesagt haben, so am 14. März rum, haben wir gedacht, boah, die hysterischen Amis, jetzt müssen sie alle wieder daheim fliegen, weil nur in Amerika sind sie geschützt. Das habe ich auch nicht so wirklich als Gefahr gesehen, da habe ich mich eher noch geärgert. Und dann sind mehr und mehr und mehr Touren abgesagt worden. Und dann glaube ich, am 18. März haben wir jedes Fahrzeug da gehabt, entweder in England oder da, in Fritzens. Und dann haben wir schon gedacht, ja, was ist denn das jetzt? Und dann haben wir noch gesagt, nein, zu den Fahrern, könnt ihr euch alles auf die Busse lassen, in ein paar Wochen geht das schon wieder weiter, nicht? Was soll denn da groß sein? Und ich meine, für uns ist immer die schlimmste Zeit im Sinne von, wo wir nicht wissen, wo wir anfangen sollen, wo wir aufhören sollen. Das ist die Sommerzeit, wo fast jeder Bus 2 Fahrer braucht, wo die Festivals stattfinden, die oft tausende Kilometer voneinander entfernt sind und wir nur fahren, fahren, fahren. Und diese Festivals, es hat die letzten 15 Jahre haben wir im Juni einfach immer viel zu wenig Busse gehabt und haben gar nicht alles abdecken können. Und das ist einfach... Dass der Juni nicht stattfinden kann, das war, also, da habe ich gesagt, nein, also, lass es April, Mai noch sein vielleicht, ja, aber im Juni die Festivals Rock am Ring, Rock im Park, Novarock, Interlaken, Donning, Kassel, Donningen, die müssen stattfinden, das geht gar nicht, ja, das ist wie das Gesetz. Ja, und wenn das dann ausgefallen ist, haben wir gesagt, nein, Die ersten Wochen, also die ersten zwei Monate, sage ich jetzt einmal, waren schon schwierig, weil man sich dann schon schnell ausrechnen hat müssen, wie lange schaffen wir das eigentlich überhaupt. Und das sind ja, wie gesagt, ich bin kein Zahlenmensch, mich interessieren die Zahlen auch nur sehr bedingt. Natürlich kriege ich jeden Tag in der Früh die Bankstände und was wer zahlt hat und wer nicht zahlt hat und wo wir stehen und so weiter. Aber das habe ich mir dann angeschaut, ja, und sage, ja, passt, Geld haben wir, let's go. Und dann sich so genau damit beschäftigen, dass es wirklich ans Eingemachte gehen könnte, das ist für mich schon eine Umstellung gewesen. Nachdem aber klar war, dass wir es schon übertauchen werden, ich habe keinen Mitarbeiter entlassen, weil erstens sind meine Mitarbeiter alle langjährige Mitarbeiter, die ja mittlerweile auch Familien haben, denen ich mich moralisch gegenüber verpflichtet fühle. Und ich brauche sie ja auch dann wieder. Ja, also das ist... war schwierig, aber wie es dann klar war, dass wir es schon überleben werden, bin ich dann schon entspannter gewesen. Und ich meine, die ersten Wochen dann, wo klar war, wir werden das überleben, und es hat aber keiner angerufen, es war keine Arbeit, war jetzt auch nicht so unlässig, sage ich nicht, weil hat man halt dann in den Wald gehen können, zu einer Zeit, wo man das nie getan hat, gell? Das haben die Mitarbeiter, glaube ich, ähnlich gesehen. Also die Pause von, sagen wir jetzt einmal, 6 Wochen, vielleicht auch 2 Monate, hat uns sicher nicht schlecht getan. Nur dann ist halt einfach angefangen, da Kurzarbeit, dann wieder keine Kurzarbeit, dann wieder 2 Monate arbeiten, dann wieder Kurzarbeit. Das ist einfach nerventötend. Ja.
Denkst du, dass Festivals wieder so stattfinden wie vor der Pandemie? Denkst du, dass das wieder möglich ist?
Über kurz oder lang schon, ja. Ob das jetzt nächstes Jahr im Sommer noch so genau wieder so sein wird, wie es einmal war, das traue ich mir jetzt gar nicht sagen. Ich traue mir eigentlich gar nichts mehr sagen, solange die Pandemie noch ihr Unwesen treibt, weil alles, was ich mir gedacht habe, ist nicht so gekommen, im Gegenteil. Aber ich bin jetzt schon der Meinung, dass viele Sachen jetzt betrieben werden, nur weil man halt gesehen werden muss, irgendwelche Auflagen zu machen oder sowas. Ich meine, ich habe ja den Vergleich mit Amerika, wo alles im vollen Gange ist schon wieder. Ich habe den Vergleich mit England, wo alles läuft. Ja, also wir fahren dort richtige Tourneen schon, gibt keine Publikumsbeschränkungen, nichts. In Skandinavien genauso, es ist halt einfach nur, ja.
Wie ist es dir eigentlich damals gegangen? Weil ich glaube, du hast ja kurz vor dem Lockdown in Amerika, hast ja du das Konzept in Amerika gelauncht, oder?
Genau, ja.
Wie hast du darüber gedacht? Also war das vielleicht der falsche Moment, oder wär's, oder
falsche Moment, man kann alles zu Tode planen. Ja. Gell? Ich meine, vielleicht plane ich oft ein bisschen zu wenig, das kann auch sein. Aber nein, für uns war der Zeitpunkt absolut richtig. Ja, wir sind sehr, finanziell sehr gut aufgestellt in Europa. Jetzt haben uns so viele Kunden gesagt, bitte, bitte, bringt Doppeldecker nach Amerika, macht euch einen Service da, gleich wie ihr es in Europa macht. Wir gehen mit euch auch nach Amerika mit. Das haben auch, Roger Waters ist gleich mit uns mitgegangen, mit Coldplay haben uns jetzt auch gebucht für Amerika, Foo Fighters, ja, mit denen uns eine lange Geschichte verbindet, die sehr loyal sind. Man, wer hätte sich das denken können? Nicht? Wir haben halt dort dann, bis wir alles auf die Füße gestellt haben, dort die Busse fertig gebaut haben, dann sind wir genau eine Tournee gefahren und dann ist alles zusammengebrochen. Nicht? Aber ja, wir haben da drüben gar nicht aufgehört zu arbeiten, weil wir noch so viele leere Busse drüben gehabt haben, die wir ausbauen haben müssen, dass jetzt uns die Zeit eigentlich gar nicht schlecht getan hat, um da in Ruhe die Busse zu bauen. Ja. Aber da in Amerika rollen wir jetzt schon voll Gas. Ja.
Gibt es noch etwas bei den Bussen, weil du hast ja gesagt, die Busse sind ja mittlerweile so ausgestattet wie Yachten. Mhm. Gibt es so irgendeine noch eine Steigerung, wo du sagst, okay...
Ach, dauernd, laufend. Ja, es gibt immer wieder neue Technologien, es gibt neue Materialien, es gibt andere Layout-Ideen, es gibt immer Sachen, die man verbessern kann.
Wie bleibt man da auf dem neuesten Stand? Also wie befasst du dich da selber damit? Okay, ja, ja. Was kann man irgendwie besser machen und noch verbessern?
Nein, wir haben da... Ich würde es nicht einmal System nennen. Natürlich die Fahrer, die das ganze Jahr auf den Bussen verbringen, die kommen auch oft mit neuen Ideen. Dann haben wir auch langjährige Kunden, die uns vielleicht sagen, hey, schaut mal das oder was kann man das? Und ein Riesenplus ist, dass ja fast alle unsere Tischler und unsere Elektriker und unsere Schlosser auch den Busschein haben. Und im Sommer, wenn ich also oft 2 Fahrer oder 3 Fahrer auf einem Bus brauche, dann machen wir eine Baupause und die genauso Bus fahren. Dann verbringen sie Zeit mit dem Fahrer, der das ganze Jahr drauf lebt, leben selber für ein paar Wochen da drauf, haben Kontakt mit dem Kunden, der da drauf ist, und dann kommen die Tischler, die Elektriker, die Schlosser, alle mit neuen Ideen wieder zurück. Nicht alle neuen Ideen sind gut, ja, aber da profitieren wir sehr davon. Ja. Und es gibt natürlich laufend neue Technologien. Gerade was das Licht anbetrifft, was Materialien, Ausbaumaterialien betrifft, Farben ändern sich ja laufend. Nicht einmal, ich meine, wenn ich mir die Busse anschaue, die wir vor 15 Jahren gebaut haben, da waren wir noch sehr grell und schrill und laut in der Farbgebung innen drin. Und jetzt sind wir gerade auf FR-Tönen, das ändert sich ja laufend. Oder allein die Fernseher. Am Anfang haben wir ja Fernseher einbaut, was weiß ich, was die gewogen haben und wie groß die waren. Jetzt hast du ja einen Flatscreen, den kannst du in der Wand verschwinden lassen. Ja, das, also danach tut sich laufend was natürlich und da muss man immer dranbleiben, klar.
Ist jeder Bus individuell oder gibt es da
also wir haben
mal von so ein Standarddesign?
Nein, Standarddesign gibt es keins. Wir haben von jedem Bus mindestens Zwilling. Ja. Es gibt auch Busse, da haben wir 6 Linge davon. Ja, Standarddesign gibt es nicht. Es gibt halt Layouts, die Layouts ändern sich nicht. Wir haben einen Bus rein für den Künstler, wo nur der Künstler drauf ist, der will halt ein separates Zimmer mit einem Doppelbett rein, will seine eigene Dusche da haben und der hat ja nur 1, 2 oder 3, 4 andere Leute mit auf dem Bus, bis hin zu Bandbussen, wo halt die Band drauf ist oder die Tänzer oder ein Management-Team, dann auch hin zu Crewbussen, wo halt wirklich die Crew ist, die nur über Nacht am Bus ist, dort schlaft, weil sie dann eh den ganzen Tag arbeitet immer wieder. Der Standard ist von allen Bussen dasselbe. Also wir verwenden die gleichen Materialien, wir haben die gleiche Verarbeitung, das ist der gleiche hohe Standard. Unterscheiden tun sich die Busse nur im Layout.
Ja. Und wie wird so die Qualitätssicherung gewährt? Also gehst du das selber bei den Bussen durch und sagst, okay, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht? Oder gibt es da einfach einen Qualitätssicherer, sag ich jetzt, oder einen Projektleiter, der was das irgendwie kontrolliert? Oder
nein, wir kontrollieren alles? Uns schon selber. Also ja. Den Anspruch habe ich schon an die Leute, die unsere Tischler, unsere Ausbau, die wissen genau, nein, sowas können wir jetzt nicht anbauen. Das muss ich nochmal ausreißen, wenn es nicht gelungen ist. Mm. Ja, also das,
ja. Ja, wir nähern uns bereits dem Ende. Ich habe jetzt nur 2 Fragen an dich, beziehungsweise sind vielleicht 3, also eine spezielle Abschlussfrage, wie immer. Aber wir haben jetzt immer so wieder darüber gesprochen, okay, du magst Innovation, du bist ein leidenschaftlicher Schwarz-Fan, genau wie ich. und man hat jetzt dich schon ein bisschen kennengelernt und auch, dass dir Geld jetzt nicht so wichtig ist, aber wie würdest du, die Frage, was ich mir jetzt zwischenzeitlich gestellt habe, ist, wie lebst du privat und was ist deine Definition von Geld? Also ist Geld für dich einfach ein Mittel zum Zweck oder wie lebst du? Also wenn du sagst, okay, ich will immer das Neueste haben, geilste Innovation und so weiter, wie lebst du dann privat? Ist das nur im Unternehmen oder hast du auch irgendwie immer den Anspruch für dich selbst, immer das Neueste zu haben,
Nein.
das Neueste zu besitzen?
Nein, also das habe ich tatsächlich nur im Unternehmen. Ja. Und da auch nur, was die Fahrzeuge betrifft. Ob ich jetzt da in neuesten Computer für mich im Büro habe, das ist mir relativ wurscht. Da bin ich sehr oldschool. Ich bin auch jetzt gar kein Autofreak. Ja. Das ist mir auch relativ wurscht. Also ich habe erst vor 15 Jahren mein erstes neues Auto gekauft. Nein, das ist mir wurscht. Ich meine, natürlich lebe ich mittlerweile ganz gut. Ich habe ein Haus, das Haus ist bezahlt. Ich fahre ein feines Auto. Wenn ich mir was leisten will, dann kann ich mir es leisten. Aber ich habe jetzt Gott sei Dank auch nicht den Trieb, was weiß ich, einen Porsche zu fahren oder einen Hubschrauber zu besitzen oder sonst irgendwas. Gott sei Dank, es geht mir null ab. Ja. Und wer sagt, man kann nicht sagen, Geld ist einem nicht wichtig, weil das wäre eine Lüge. Ja, aber wenn man es hat, dann ist es beruhigend und dann kann ich eigentlich in Ruhe leben. Ja. Also ich bin nicht nur zur Geldvermehrung am Arbeiten, überhaupt nicht. Mhm. Aber wenn man sich dann wieder was überlegen muss, dann halte ich dann natürlich das auch wieder auf den Zehenspitzen, so wie die letzten 2 Jahre, muss man auch sagen. Mhm.
Die letzte Frage, die Abschlussfrage, was ich jedem Gast stelle, was möchtest du noch sagen?
Was möchte ich noch sagen? Fällt mir jetzt eigentlich nichts ein.
Gut.
Ja. Super. Und nur um was zu sagen, sage ich nichts.
Super, ja. Das ist auch ein Statement. Ja. Super. Jörg, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Für das spannende Gespräch, für das unterhaltsame Gespräch. Und Gerne. Danke an alle, die da draußen zugehört haben.
Danke.
Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.